Wir haben von Gerhard Schöne wie von sehr vielen anderen Musikern in letzter Zeit ziemlich wenig gehört. Bei Gerhard Schöne würde ich sagen, okay, er gehört ja mittlerweile zur Risikogruppe, kann man vielleicht verstehen. Deswegen habe ich übernommen zwei seiner Kinderlieder ein klein wenig zu aktualisieren, sagen wir mal so. Zwischen dem Ostseestrand und dem Alpenland, da liegt Hygieneland, wo die Menschen sicher leben vor Mikroben und vor jedem Virus. Alle wollen sich bewahren vor den Infektionsgefahren sämtlicher Erreger. Dieses Land ist gut geschützt, mit Superimpfstoff wird gespritzt, einmal jährlich jeder. Wer dahin will, hebt die Hand, Hygieneland. Hygieneland, Hygieneland, Hygieneland. Ein hübsches Mädchen ist die Jule. Sie geht seit Wochen kaum zur Schule. Doch ihre Lehrer legten fest, dass man die Kinder testen lässt. Ein weißes Plastikstäbchen, ein kleiner Rachenabstrich. Ach, doch nach zwei Tagen kam ein Brief. Jule ist positiv. Da musste Jule schrecklich weinen, doch ihre Mutti fand dann einen Herrn Doktor, der sich nicht verlässt auf einen einzigen Covid-Test. Er testet nochmal und denkt, und dann die Überraschung, weil das Labor schließlich anrief, Jule ist negativ. Da kam Professor Dr. Thule, er kümmert sich um den Fall Jule, weil er den Test erfunden hat, prüft er nochmal das Resultat, denn das ist widersprüchlich, das kann nicht sein, denkt er, naja, beim zweiten Test, da ging was schief, Jule ist positiv. Da ist eine gute Fee gekommen, sie hat das Testproblem vernommen und durchgesetzt, dass man ab jetzt nur noch die Kranken testen lässt. Jules Familie, die sagt, doch der Professor, der sagt, aber das ist einfach nur schon ist die Pandemie vorbei. Ja, vielen Dank, Gerhard.
Was passiert gerade in den Schulen? Von den Schulen wurden im Sinne des Infektionsschutzgesetzes sogenannte Hygienepläne erstellt, die teilweise nicht mal veröffentlicht und den Eltern zugänglich gemacht wurden, geschweige denn richtig umgesetzt werden können. In einigen dieser Pläne wird sogar dazu geraten, bei Erste-Hilfemaßnahmen notfalls auf die Beatmung zu verzichten. Des Weiteren kommt es jetzt immer häufiger vor, dass die Gesundheitsämter in den Schulen kommen und dort anfangen, die Kinder ohne das Einverständnis der Eltern zu testen. Sollte dann ein Testergebnis positiv sein, erlässt das Gesundheitsamt eine Anordnung zur häuslichen Absonderung mit diversen Pflichten, die wir zu befolgen haben, unter einer Androhung von 1.000 Euro Zwangsgeld, wenn wir dieser nicht Folge leisten. Das Kind, welches dann unter Quarantäne ist, Zitat, sollte in seinem Zimmer alleine gelassen und der Kontakt bis auf das Hereinreichen von Essen auf das Nötigste beschränkt werden. So die öffentliche Bekanntgabe von Rostocks Schulsenator.
Ja, hallo, ich freue mich auch mal hier in Plauen sein zu dürfen. Der Wiege der Demokratie in Deutschland. Ich glaube, das ist eine historische Wahrheit. Ich bin jetzt gerade von Leipzig hierher gekommen. In Köln findet parallel hierzu auch gerade eine große Demo statt. Ich soll euch auch schöne Grüße von Michael Ballweg übermitteln. Michael Ballweg wird in Köln die Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Bundestagsabgeordneten der Linkspartei Ulla Jelpke vorlesen. Die hat nämlich gefragt, was da am 29.08. in Berlin eigentlich passiert ist. Die wollte natürlich wissen, wie viele Nazis waren da auf der Straße. Die wollte wissen, ob wir die Nazis sind. Und die Bundesregierung? Die Bundesregierung hat wahrheitsgemäß geantwortet. Die Bundesregierung hat nämlich geantwortet, dass wir die Demokraten sind. Und sie hat gesagt, dass wir für Rechtsextreme nicht anschlussfähig sind. Auch das hat die Bundesregierung erkannt. Und sie hat zudem noch geantwortet, was leider die Presse, das ist halt immer das, was wir erleben, die Bundesregierung hat geantwortet, dass bestimmte rechte Gruppierungen in den Medien von unserer Veranstaltung profitieren konnten, obwohl sie ihre Veranstaltungen abseits von uns gemacht haben. Also auch das hat die Bundesregierung klar erkannt und hat deutlich gesagt, dass der sogenannte Sturm auf den Reichstag mit uns nichts zu tun hat. Das ist leider bei Herrn Sundermeier noch nicht angekommen. Ich weiß nicht, ob ihr Herrn Sundermeier kennt. Der geht immer so durch die Talkshows. So ein großer Kerl mit wenig Haaren auf dem Kopf. Er hat in Bayern 3, hat er sich ein bisschen verblabbert. Da hat er gesagt, dass er die Hooligans schon seit Jahren kennt. Aber der wird natürlich immer geschickt, weil seine Aufgabe ist es, uns bestimmten Bewegungen zuzuschreiben. Wir lassen das aber nicht zu. Wir lassen uns nicht spalten. Wir, das steht jetzt auch in dem neuen Manifest von Querdenken, wir sind Demokraten und Demokraten müssen sich im Übrigen nicht abgrenzen. Weil Demokraten sind Demokraten und Demokraten reden mit jedem und Demokraten lassen auch Meinungen zu. Und wir lassen auch Meinungen zu, die möglicherweise von anderen Menschen als am Rand angesehen werden. Aber für uns ist es wichtig, dass wir mit allen reden.
Wie geht es unseren Kindern in den Schulen? Durch die Verpflichtung zur Fremdbetreuung unserer Kinder erhalten diese neben einer exklusiven Wissensvermittlung nun auch eine tägliche Anleitung zum zukünftigen Umgang miteinander, bis dieser selbstverständlich und normal geworden ist. So dürfen zum Beispiel die Erstklässler gleich aus ihrem ersten selbstgestalteten Sachheft die 3 Aha-Regeln lernen und dabei erfahren, dass es nicht erwünscht ist, miteinander zu spielen, sich zu umarmen oder zu singen, sondern die Maske aufzusetzen, Abstand zu halten und die Hygieneregeln zu befolgen. Und da das natürlich nicht ausreicht, dürfen sie zusätzlich noch 10 Corona-Gebote lernen, die wie folgt lauten. Erstens, du sollst deine Oma und dein Opa nicht besuchen. Zweitens, du sollst überhaupt keine alten und kranken Menschen besuchen. Drittens, du sollst dich nicht mit deinen Freunden treffen. Viertens, du sollst deine Zeit nur mit deiner Familie verbringen. Fünftens, du sollst nicht in den Urlaub fahren. Sechstens, du sollst dir am Tag ganz oft die Hände waschen. Siebtens, du sollst den Mindestabstand von 1,5 Meter einhalten. Achtens, du sollst alles von zu Hause aus lernen. Neuntens, du sollst das Grundstück nicht verlassen. Und zehntens, du sollst nichts mit deiner ganzen Familie einkaufen. Es ist zu gefährlich. Wir beugen uns und zeigen dadurch unseren Kindern immer und immer wieder, dass es besser ist, das zu machen, was einem gesagt wird, damit man ja keinen Ärger bekommt. Wir sind sogar bereit dafür, ständig Kompromisse einzugehen und alles schön zu reden, nur um nicht unsere Komfortzone verlassen und unser Handeln hinterfragen zu müssen. Aus Angst, nicht mehr dazuzugehören. Aus Angst vor rechtlichen Konsequenzen. Aus Angst, seinen Job zu verlieren. Aus Angst, seine Existenzgrundlage zu verlieren. Aus Angst vor der Angst leben wir ständig in der Angst. Angst, Angst, Angst.
Deshalb von unserer Seite aus Plauen ganz herzliche Grüße an die Bewegung in Leipzig, von der auch jetzt Leute da sind. Also herzlich willkommen. Prima, vielen Dank. Aus Dresden. Also mindestens genauso ein Applaus. Ne? Also. Aus Weimar. Magdeburg ist richtig gut vertreten. Cottbus. Mecklenburg. Baden-Lobenstein. Zwickau. Halle. Naumburg und natürlich auch aus Hof. Also auch Hof ist Mitteldeutschland. Dann möchte ich aus meiner Sicht auf eines aufmerksam machen, und zwar auf vier Hauptpfeiler. Die möchte ich deutlich machen, die für unsere Bewegung gelten müssen. Und wenn wir ganz kurz mal in die Geschichte zurückgehen, schauen wir uns mal an, was aus den ganzen Revolutionen geworden ist. Nehmen wir nur mal die Französische Revolution. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Die Blauner wissen, dass Napoleon auch hier durchgezogen ist. Ja, das kam raus, die Napoleonischen Kriege. Also richtig geklappt hat es nicht. Das nächste, was wir dann in der Schule super hatten, nämlich ewig lang, war die große sozialistische Oktoberrevolution. Hat trotz vieler guten Ideen auch nicht so toll geklappt. Und das heißt, der Weg scheint nicht der richtige zu sein. Das heißt, wir müssen andere Wege gehen. Und deshalb vier Hauptpfeiler, die für die Bewegung jetzt entscheidend sein müssen. Das ist zum einen Frieden, Freiheit, Wahrheit und Liebe. Freiheit. Ich habe gehört, ich muss lauter reden. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Ist das jetzt besser? Okay, gut. Freiheit. Hier gehe ich von zwei Sachen aus. Es geht immer von innen nach außen. Das heißt, wir müssen uns auch innerlich frei fühlen. Ansonsten wird das nicht funktionieren. Und für mich ist der Begriff Freiheit nicht, dass ich alles tun kann, was ich will, sondern dass ich das nicht tun muss, was ich nicht will. Beim Frieden, auch hier geht es vom inneren zum äußeren Frieden. Und deshalb sind mir auch Begriffe wie Friedenskampf oder Friedenskämpfer sehr suspekt. Also hier muss es auch friedlich zugehen und das ist letzten Endes der Weg, einer der Grundpfeiler. Und wer am 1. oder 29.8. in Berlin mit war, wird bemerkt haben, wie friedlich und wie frei die Demonstrationen dort abgelaufen sind. Zum Thema Wahrheit, gut, es hat keiner die Wahrheit gepachtet, auch wir nicht. Wir können genauso irren wie andere. Das heißt, aber wichtig ist, immer zu hinterfragen und das Zweite ist, auch irgendwo sein Bauchgefühl mit zu vertrauen. Ein Spruch von Kurt Tucholsky ist mir hängen geblieben, der hat gesagt, das Volk versteht das meiste falsch, aber es fühlt das meiste richtig. Und das war vor Machtergreifung Hitlers. Ich glaube, die wussten sehr genau, was auf sie zukommt. Gut und Liebe, das ist der Grund, warum wir hier stehen. Es geht letzten Endes um ein liebevolles und wertschätzendes Miteinander. Und es geht, das ist auch der Grund, warum ich hier stehe, die Liebe zu meinem Kind und die Liebe zu meinem Enkelkind. Weil das ist das, was wir hinterlassen werden. Wie sieht die Welt dann letzten Endes aus, die wir hier zulassen und hinterlassen werden? Und darum geht mir es. Deshalb Liebe.
Ich bin kein Virologe, ich bin kein Arzt. Ich weiß nicht, ob es eine Pandemie gibt. Ich weiß nicht, ob es eine Epidemie gibt. Ich weiß auch nicht, wie gefährlich ein solches Virus ist. Ich kann als Jurist mir aber angucken, was die Grundlage ist, um so etwas festzustellen. Und das ist das Wesentliche. Und wenn das RKI sagt, diese Krankheit ist gefährlich, dann muss das RKI das begründen. So kenne ich das. Also wenn ihr mal vor Gericht geht und ihr sagt, der schuldet mir Geld, dann müsst ihr vor Gericht gehen und begründen, warum der euch Geld schuldet. Da könnt ihr nicht euch einfach hinstellen und sagen, na, weil ich das sage. Dann wird der Richter sagen, das reicht nicht. Das gilt hier in diesem Fall nicht. Das RKI stellt sich hin und sagt, Corona ist ein gefährlicher Virus, der Menschen schlimm krank macht und davon sterben Menschen, und zwar ganz viele. Und dann fragen wir als Juristen vor Gericht, woher wisst ihr denn das? Und dann sagt das RKI, das müssen wir nicht sagen, wir wissen das einfach. So, dann sagen wir, könnt ihr uns mal die Daten geben? Dann sagen die, nee, die Daten können wir nicht geben, weil wenn wir euch die Daten geben, würden wir die Persönlichkeitsrechte derer verletzen, die gestorben sind. So, dann sagen wir zum Gericht, naja, alles klar, die haben nicht begründet, warum das Ding so gefährlich sein soll, dann darf ja auch keine Maßnahme gemacht werden. Und dann sagen die Richter, nein, in § 4 Infektionsschutzgesetz steht drin, das Robert-Koch-Institut darf das sagen, und wenn das Robert-Koch-Institut das sagt, dann müssen wir das nicht mehr überprüfen. Das ist die Situation, die wir jetzt gerade haben. Das heißt, die Gerichte sagen uns jedes Mal, das Robert-Koch-Institut sagt, wir haben eine hohe Gefährdungslage und das dürfen wir als Richter nicht hinterfragen. Und dann kommt der nächste Schritt und der nächste Schritt ist, dass sie sagen, die Politiker dürfen aufgrund der Gefahrenlage, die das Robert-Koch-Institut festgestellt hat, entscheiden, welche Maßnahmen sie machen. Und dann sagen wir, ja, aber die müsst ihr doch als Richter überprüfen. Und dann sagen die Richter, nein, das müssen wir nicht. Das können wir irgendwann mal in 3 Jahren machen, aber jetzt müssen wir der Politik glauben, dass jede Maßnahme, die sie treffen, richtig ist. Und das führt dann dazu, wir hatten es ja heute schon, dass zum Beispiel unsere Kinder Masken in Schulen tragen müssen oder dass wir Masken im Einzelhandel tragen müssen, dass wir, was weiß ich, wo wir mittlerweile alles Masken tragen müssen. Ich glaube, in Bayern mittlerweile überall. Und wir müssen Masken tragen und normalerweise, da kommt dann auch wieder der Jurist und sagt, na Moment, Masken tragen, das ist ja so eine medizinische Anordnung, das geht doch nicht so einfach. Habt ihr denn mal die Stoffe überprüft? Dann sagen die Richter, nö. Habt ihr denn mal überprüft, ob die Masken überhaupt was bringen? Dann sagen die Richter, nö. Habt ihr denn mal überprüft, ob hinter den Masken nicht vielleicht eine CO2-Konzentration entsteht, die gefährlich ist? Nö. Und dann sagen wir, was macht ihr eigentlich noch als Richter? Ja, wir machen das, was die Regierung uns sagt. Das ist die Antwort. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat es jetzt deutlich gesagt. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof hat gesagt, wir verbieten euch, Demonstrationen noch nicht, aber mittlerweile Aufzüge, wir verbieten euch Aufzüge, weil ihr der Querdenker-Szene angehört. Das heißt also, weil man einer Szene angehört, also so wie ihr, ne? Ihr seid jetzt alle hier bei einer Demonstration und seid mit den Maßnahmen der Regierung nicht einverstanden, deswegen darf man mit euch halt anders umgehen als mit anderen. Das heißt, euch darf man härter behandeln. Für euch gelten die ganzen Grundrechte jedenfalls nicht mehr in dem Maße wie für die anderen. Das sagen uns Richter. Und das ist das. Das ist das, was wir gerade erleben. Und wenn ich dann, wie gesagt, nachfrage, warum macht ihr denn das? Also warum müssen unsere Kinder in der Schule Masken tragen, kriege ich keine Antwort. Die einzige Antwort ist immer, ja, du bist ein Covid-Idiot oder du bist ein Verschwörungstheoretiker oder du trägst einen Aluhut. Und ich sage, naja, lass doch das Ganze mal beiseite, erklär's mir doch. Erklär mir doch den Sinn, warum ein Kind eine Maske in der Schule trägt. Erklär es mir. Ich lese hier irgendwo, dass die Poren zwischen dem Stoff so breit sind, dass ein Haar durchpasst. So ein Haar ist 100-mal größer als ein Virus. Was soll diese Maske also bringen? Erklärt es mir doch einfach. Für jede medizinische Maßnahme gibt es eine Nutzen-Risiko-Abwägung. Immer dann, wenn euch der Arzt irgendeine Tablette verschreibt, irgendwas gibt, muss er überlegen, ist es sinnvoll. Bei den Masken ist es nicht der Fall. Niemand überlegt das. Es wird einfach gesagt, das wird jetzt so gemacht, weil es hilft. Und dann sehe ich tausende von Menschen, die diese Masken tragen und wenn ich mit denen rede, sagen die, ja, aber das hilft doch. Und dann sage ich, ja, woher weißt du das? Aber das weiß keiner. Niemand kann mir das erklären. Solange es um mich selbst geht, treffe ich die Entscheidungen für mich selbst. Aber es geht eben auch um unsere Kinder. Und unsere Kinder werden jetzt gezwungen, Dinge zu tun, die möglicherweise nicht nur psychisch höchst gefährlich sind, nämlich dieses Maskentragen, sondern sie müssen jetzt Dinge tun, die möglicherweise auch körperlich höchst gefährlich sind. Ich glaube heute, der Bodo Schiffmann rief mich vorhin an und sagte, ist das zweite Kind gestorben. Und wir haben Kontakt zu dem Krankenhaus, wo das 13-jährige Mädchen, das erste Mädchen, das gestorben ist, im Bus. Wir haben Kontakt zu dem Krankenhaus, wir kennen den Autopsiebericht und wir wissen, dass das Kind keinerlei Vorerkrankungen hatte. Es ist ein gesundes Kind gestorben. Das heißt nicht zwingend, dass das Kind an der Maske gestorben sein muss, aber wieder mal wissenschaftlich drangegangen. Ich habe den Bodo gefragt, wie macht denn der Arzt das? Und dann sagt er, Jan, man macht eine Hypothese. Die Hypothese ist, es könnte die Maske gewesen sein. Und wenn ich nichts anderes finde, spricht vieles dafür, dass es so war. Der zuständige Kardiologe hat gesagt, dass tatsächlich, wenn man zu wenig Sauerstoff einatmet, dass das zu Herzrhythmusstörungen führen kann. Und durch diese Herzrhythmusstörungen ist das Kind wahrscheinlich gestorben. Das ist erstmal die Aussage vor dem Kardiologen, der an dieser Klinik arbeitet, wo das Gutachten war. Das heißt, es geht also auch in gesundheitliche Bereiche rein. Und wir müssen aufpassen, wir müssen auch Grenzen ziehen. Wir müssen klare Grenzen ziehen und müssen sagen, ab welcher Stelle machen wir das Ganze nicht mehr mit. Und das muss doch spätestens der Bereich sein, wo es unsere Kinder betrifft.
Mein Name ist Livia von Ascheraden. Wir demonstrieren in Naumburg auch seit April, so wie ihr. Also wir kennen genau das. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Wir sind als kleine Fraktion aus Naumburg angereist. Wir haben uns in dieser Vereinigung Mitteldeutschland steht auf und bewegt sich zusammengetan, um uns zu unterstützen, weil in den Kleinstädten ist es nicht so ganz einfach. Es formiert sich ja jetzt in die größeren Städte, aber sich gegenseitig zu unterstützen ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den wir im Moment einfach auch leben. Und ich möchte auf etwas aufmerksam machen. Und zwar hatten wir die erste Demo einfach heimlich gemacht, weil die Demo vor Ostermontag, die ich angemeldet hatte, die durfte nicht stattfinden. Ihr wisst alle warum. Ich glaube, ihr habt ähnliche Erfahrungen gemacht. Und daraufhin sind wir heimlich auf den Marktplatz zu Naumburg gegangen und haben ein großes Fragezeichen am Abend mit Kerzen gelegt. Und da haben wir ein Buch ins Leben gerufen, ein goldenes Buch. Und das steckt normalerweise in diesem Naumburger Wunschbuch. Halt's mal hoch bitte, liebe Jule, das Plakat, was du hast. Genau, also es handelt sich um ein Wunschbuch. Bei der ersten Demo haben Menschen dort hereingeschrieben, was ihre aktuellen Fragen sind, weil wir befanden uns ja noch im Lockdown. Jetzt ist das Buch dazu übergegangen, unsere Visionen und unsere Wünsche für die Zukunft zu formulieren. Denn es ist ganz einfach zu schimpfen auf das, was wir im Moment nicht wollen und darauf hinzuweisen. Und ich glaube, es ist auch wichtig, immer die Mücke im Schlafzimmer der Politik zu sein, auch eines unserer Plakate, und darauf hinzuweisen, wo die Missstände sind. Aber viel, viel wichtiger, und darum bitte ich euch, nehmt dieses Buch nicht aus diesem Plakat, sondern jetzt aus dem kleinen grünen Pavillon, weil es regnet, und tragt eure Wünsche und eure Visionen für die Zukunft ein. Wenn wir nicht klar visualisieren, wie wir leben wollen, dann kämpfen wir hier für irgendwas, aber nicht für das, was wir wollen. Und es ist wirklich wichtig, das zu formulieren. Und ihr werdet auch sehen, wenn ihr hineinschreibt, was da schon für tolle Visionen für die Zukunft drinstehen. Und es darf sich auch wiederholen. Also nehmt euch die Zeit, nehmt dieses goldene Buch und schreibt rein. Wir tragen das an die Presse. Wir formulieren jetzt auch in unserer Formation, die wir im Moment haben, von Mitteldeutschland bewegt sich tatsächlich diese Sachen, die in dem Buch drinstehen. Also es lohnt sich, wenn ihr mitgestalten wollt, die Zukunft, dann seid ihr aufgerufen, mitzumachen, weit zu träumen und schöne Visionen hineinzugeben, weil dann werden sie auch Wahrheit. Genau, ich habe noch jemanden mitgebracht. Wir haben einen Zahnarzt in Naumburg, der auch seit erster Stunde mit uns demonstriert. Der möchte noch was Kleines sagen aus medizinischer Sicht. Ich danke euch.
Hallo, mein Name ist Ralf Lehmann, ich bin Zahnarzt in Naumburg. Und Naumburg ist ja nicht nur die Stadt des Doms, der Weltkulturerbe ist, sondern dort gibt es auch Friedrich Nietzsche, der dort gelebt hatte. Und Nietzsche soll den Ausspruch getätigt haben, alles Sehen ist perspektivisches Sehen. Und ich möchte ein paar Perspektiven aus meinem Berufsleben bringen zu Corona. Zum einen möchte ich sagen, es gibt eine weltweite Pandemie. Das stand so drin im Journal für Implantologie. Und zwar ist dort festgestellt worden, diese Pandemie besteht darin, dass die Bevölkerung zu wenig Vitamin D3 hat. Das ist aus dem Grund sinnvoll für die Implantologen, weil sie brauchen ja festen Knochen. Und im gleichen Zusammenhang haben sie aber auch festgestellt, Vitamin D3 ist auch wichtig fürs Immunsystem. Heißt also, wollt ihr euch schützen vor Corona? Achtet auf euren Vitamin D3-Spiegel. Und gleich dazu noch wichtig, Vitamin K2. Weil Vitamin D3 bewirkt, dass Kalzium resorbiert wird. Und K2 bewirkt, dass es nicht in die Weichgewebe gelangt, wie zum Beispiel Arterien, was Arteriosklerose bringt, sondern dass es in Knochen und Zähnen abgelagert wird. Also die nächste Infektionswelle kommt, und wenn ihr das Buch von Rüdiger Dahlke anschaut, wo es auch um Infektionsschutz geht, führt das ja auch mit an. Dazu noch Zystrose, Vitamin C. Also es gibt viel zu tun. Das nächste wäre, bewegt euch viel an frischer Luft, am besten im Wald. Damit stärkt ihr auch euer Immunsystem. Das nächste ist ja, es gibt ja so einen Spruch, der Gedanke schafft Realität. Aber wie kommen wir zu unseren Gedanken? Die meisten werden uns ja zugetragen über die Massenmedien. Also ausschalten. Geht an euch selber.
Die Lehrer Lengsfeld wurde verhindert, heute hier zu sein. Aber sie hat uns gestern Abend noch ein Grußwort gesendet und das möchte ich jetzt in ihren Namen verlesen. Liebe Freunde, leider kann ich heute bei eurer Kundgebung nicht dabei sein. Ich wäre es sehr gerne gewesen, denn es wird mit jedem Tag wichtiger, dass Menschen ihre Stimme erheben. Hier in Plauen fand vor 31 Jahren eine der wichtigsten Kundgebungen gegen die SED-Diktatur statt. Die Impulse gingen damals von Sachsen aus, Dresden, Leipzig, Plauen. Heute ist Sachsen wieder an der Spitze des Widerstands und ich hoffe inständig, dass der Funke recht bald überspringt. In Stuttgart ist ein zweites Zentrum, aber wir brauchen noch viele Stuttgarts. Wir haben es heute mit einer Situation zu tun, die einerseits einfacher, andererseits viel komplizierter als 1989 gewesen ist. Einfacher ist, heute eine Demo anzumelden. Naja, ganz so einfach ist auch nicht. Ein Video ins Internet zu stellen, einen Blog zu betreiben, Gruß an Jan Knoche, oder in den sozialen Netzwerken seine Meinung kundzutun. Komplizierter ist, dass die Politik sich völlig von der Realität abgekoppelt hat und sich nicht mehr darum schert, was die Wähler wollen. Mit Medien an ihrer Seite, die sich als inoffizielle Regierungssprecher aufführen, statt ihre eigentlichen Aufgaben nachzugehen, die Herrschenden zu kontrollieren, ist es für die Politiker leicht, diejenigen zu ignorieren, die sie ja eigentlich vertreten sollen. Wie eilfertig und geradezu skrupellos die Medien dabei agieren, wurde deutlich, als die großen Demonstrationen in Berlin, an denen Hunderttausende teilgenommen haben, drastisch kleingeredet wurden. Das ist ein Sturm auf den Reichstag, erfunden und propagiert wurde, um behaupten zu können, die Demonstranten wären von Rechtsradikalen unterwandert oder würden ihnen sogar folgen. Ich folge niemanden. Zeigt, wie sehr hier Propaganda statt Nachrichtenübermittlung betrieben wird. Apropos Propaganda. Wenn Corona nicht gekommen wäre, hätte die Politik sie erfinden müssen. Hier wird eine Lungenkrankheit, von der es mehrere Arten gibt, zu einer Pandemie hochgejagt und dazu benutzt, unser Leben, unsere Wirtschaft vollkommen umzukrempeln. Da wird immer behauptet, das Virus hätte die Wirtschaft und unsere Gesellschaft fest im Griff. Nein, es sind die politischen Fehlentscheidungen, die uns zu schaffen machen. Der fatale Lockdown, dessen Folgen wir erst mit voller Wucht zu spüren bekommen werden, wenn die mit der Gießkanne verteilten staatlichen Hilfen auslaufen, ist eine politische Fehlentscheidung gewesen. Das wissen wir spätestens, seit nachweisbar ist, dass in den letzten Monaten keine über, sondern eine Untersterblichkeit gab. Um das zu vertuschen, wird die Bevölkerung unter die Maske gezwungen und der Maskenzwang beinahe täglich verschärft. In Bayern kontrolliert bereits die Polizei, die sich dann mit Kriminalitätsbekämpfung und offensichtlicher Sicherheit befassen kann. Ministerpräsident Söder will sogar die Bundeswehr zur Massenkontrolle einsetzen. Früher hat die Linke jeden Gedanken an einen Einsatz der Bundeswehr im Inneren zurückgewiesen, Wo bleibt der Aufschrei der Linken? Gestern lief im Deutschlandfunk im Lebenszeit, ich hatte Corona. Ohne Lauterbach. Erfahrungen mit der Pandemie. In dieser Sendung kamen neben ehemaligen Corona-Erkrankten auch ein Arzt und eine Psychotherapeutin zu Wort. In den Äußerungen beider kam unterschwellig heraus, dass die Corona-Dauerpropaganda inzwischen verheerende Folgen für die Gesundheit und die Psyche vieler Mitmenschen und vor allem unserer Kinder hat.
Wir fangen an mit Frau Dr. Petula Clark. Ich singe jetzt die Pandemie Top 5. Wir fangen an mit dem 5. Platz. Frau Dr. Petula Clark, die hat vor vielen Jahren schon mal sich Gedanken gemacht, was passieren muss, wenn das neue artige Virus auftaucht. Heute ist sie Pressesprecherin im Bundesinnenministerium und sie singt Folgendes. Wenn wir nichts wissen, aber schnell handeln müssen, gibt's nur eine Wahl. Lockdown. Wenn wir nicht wollen, dass die Sackgassen rollen, mach mal einfach mal Lockdown. Die Leute danken uns, weil wir für die Gesundheit sorgen. Die Rechnung zahlen sie selber, allerdings erst übermorgen. Nicht unsere Schuld. Leiden, Schulden, Rezession, Arbeitslosigkeit, Armut und die Inflation durch Lockdown. Wir lagen richtig mit Lockdown, gerne mal wieder mal Lockdown, machen die anderen ja auch. Lockdown und alle Lockdown. Lockdown, Lockdown. So, ich habe ja schon meine Weihnachtsgeschenke alle zusammen, denn es wird gefährlich im Herbst. Dann hat wieder alles zu und dann ist es zu spät. Und ich glaube auch, wir werden keinen zweiten Lockdown haben. Oder vielleicht werden wir ihn doch haben, aber er wird anders heißen. Vielleicht Weihnachtsfeierwochen oder Neujahrsruhe oder... Vielleicht gibt es gleich einen Winterschlaf für alle Menschen, dass sie sich schützen vor dem Virus und da wird dann befohlen. Naja, gut, okay, das war Platz Nummer 5. Auf der 4 haben wir, vielen Dank, auf der 4 haben wir einen jungen Mann, einen Skandinavienforscher, der sich mit dem schwedischen Sonderweg befasst hat. Es ist Nino De Angelo, ihr kennt ihn alle.
Wenn Quarantäne und Lockdown uns quält, dann sind wir jenseits von Schweden. Wenn man die Kitas und Schulen schließt, dann ist das nur schwer zu verstehen, weil ja der Schwede normal weiterlebt. Wenn man den Kindern die Maske aufzwingt, dann sind wir jenseits von Schweden. Wenn man den Covid-Test machen muss, nur um mal im Urlaub zu sein, während der Schwede normal weiterlebt. Ihr Experten werft nach Schweden einen Blick, alte Schweden gibt, während Herr Drosten uns hier falsch berät, da haben die längst Herdenimmunität.
Nino De Angelo, vielen Dank und wir bleiben deutschsprachig, und wir gehen in die DDR, Ende der 70er Jahre, hat dort ein Politikwissenschaftler namens Dr. Herbert Treilich gemeinsam mit seinem Team geforscht zum Thema Absolutismus im Pandemiefall.
Ich kannte Jens Spahn ein wenig,
bevor Minister wurde. Seine Vita war weiß, doch seit Covid kam, wechselte er den Ton. So selbstherrlich schreibt er Gesetze und im Spiegel der Qualitätsmedien erscheint er wie unser neuer König. Doch ich leg Einspruch ein. Denn Herr Spahn zwingt uns zu parieren. Denn Herr Spahn zwingt uns das zu akzeptieren. Und wir raunen uns leise zu, rasch raunen, dass jeder tut. Als wär Jens Spahn ein König, der allein regiert. Ja, Spahn Jens König. Ja, er sitzt jetzt in Berlin Neuspahnstein mit seinem Prinzgemahl. Mit seinem Prinzgemahl sitzt er da, aber wir wollen uns darüber gar keine Gedanken machen, sondern wir gehen weiter. Wir gehen noch einmal nach Schweden, wir gehen nach Stockholm zum EBBE, Institute for Biostatistics and Epidemiological Studies. Die haben sich beschäftigt mit den ganz schlimmen Superspreader-Events. Also sowas, was wir heute machen. Aber ich sehe schon, ihr habt ja alle eure Corona-Schutzschirme mitgebracht. Da kann eigentlich nichts passieren. Manche haben sogar so ein Cape. Auch das ist sehr gut gegen Viren. Die Viren werden sofort auf den Boden geschleudert durch den Regen. Für die Regenwürmer kann es dann gefährlich werden. Aber das soll uns alles nicht interessieren, denn es ist super hier. Es ist auch super, dass ich eingeladen wurde, liebe Steffi. Und deswegen folgendes Lied. Super, super, super Spreader Event. Geh da bloß nicht hin, Papa, Papa. Das macht keinen Sinn, Papa, Papa. Du wirst es an den Fallzahlen sehen. Das ist ein super, super, super Spreader Event. Lauterbach warnt schon, Papa, Papa. Masseninfektion, Papa, Papa. Härtere Maßnahmen drohen. Der Kasper wurde eigentlich nicht gefragt, trotzdem hat er uns auf Twitter was gesagt. Karl, der Kasper warnt vor Superinfektion. Dankeschön, Karl, super, Mann. Super, super, super Spreader Event. Geh da bloß nicht hin, Papa, Papa. Das macht keinen Sinn, Papa, Papa. Du wirst es an den Fallzahlen sehen. Aus Schweden. Ja, und da sind wir schon bei der Nummer 1. Ich habe die Nummer gar nicht angesagt, aber ihr habt ja hoffentlich mitgezählt. Wir sind bei der Nummer 1 und die geht natürlich, das ist keine Frage, an das RKI in Berlin in diesen Zeiten. Denn da gibt es eine Mitarbeiterin, die befasst sich professionell mit der Berechnung, der Präsentation und natürlich auch der Manipulation des berüchtigten R-Wertes. Es ist Frau Professor Dr. Marianne Rosenberg und deswegen singt sie heute R gehört zu mir.
R gehört zu mir. Mein Name an der Tür, weil ich er manipulier. Nein, er hat es mir nie leicht gemacht. Na 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 na. Mehr als einmal habe ich mich gefragt. Na 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 na. Wie ich er hochkriege. Euch präsentiert. Er gehört zu mir.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank, ihr seid Plauner Spitze. Ja, vielleicht sehen wir uns dann nochmal, wenn ihr durchhaltet.